You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News. Wir wollen hier heute zunächst ein paar kurze Meldungen wiedergeben und wollen dann auf Neuigkeiten zur skandalisierten Silvesternacht in Leipzig blicken und schauen außerdem auf politische Repressionen gegen kurdische Aktivistinnen in Deutschland. Karneval ist für manche Leute offensichtlich immer wieder Gelegenheit, mal wirklich auszusprechen, was man denkt, und landet dann zielsicher beim Rassismus. So auch im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt, wie aus einem Bericht des MDR hervorgeht. Der Vorsitzende des dort angesiedelten Karnevalsvereins hat im Rathaus von Haldensleben eine Rede gehalten. Und die hatte es in sich. Gespickt mit rassistischen Witzen, Auslassungen über Schwarze und Flüchtlinge. Brisant dabei, die Rede kam nicht unerwartet, sondern war dem Verein schon vorher durch die Generalprobe bekannt. Immerhin hat die Stadt Haldensleben sich von dieser Rede distanziert und durch nachträglichen Druck musste der rassistische Karnevalsvorsitzende zurücktreten. In Griechenland ist ein Reporter der Deutschen Welle von Neonazis verprügelt worden. Das geht aus einer Meldung von Reporter ohne Grenzen hervor. Der Journalist Thomas Jacobi war am Wochenende in Athen anwesend, wo er über einen Aufmarsch von Neonazis berichten wollte. Aus der Menge des Aufmarschs sei Jacobi gezielt angegriffen worden. Die Angreifer sollen minutenlang auf dessen Gesicht eingeprügelt haben, sollen sein Handy zerstört und sein Aufnahmegerät geklaut haben. Die anwesende Polizei soll dabei nicht eingegriffen haben. Erst durch zu Hilfe eilende Kollegen sei Jacobi der Menge entkommen. Reporter ohne Grenzen fordert die griechischen Behörden dazu auf, Journalisten besser vor Nazi-Gewalt zu schützen. Ähnliches soll sich in Griechenland immer wieder ereignen. Angriffe gingen unter anderem immer wieder von Anhängern der rechtsextremen Partei Goldene Morgenröte aus. Im Mordfall Lübcke ist bekannt geworden, dass der Hauptverdächtige Stefan Ernst der AfD im Wahlkampf geholfen haben soll. Neben einer bereits zuvor bekannten Wahlkampfspende soll er im hessischen Wahlkampf 2018 AfD-Plakate aufgehangen haben. Kürzlich sind außerdem Videoausschnitte aufgetaucht, in denen die beiden Hauptverdächtigen im Mordfall Lübcke auf einem Trauermarsch in Chemnitz zu sehen sind. Nach dem Mord und den anschließenden Ausschreitungen im Sommer 2018 in Chemnitz hatte die AfD zu diesem Trauermarsch aufgerufen. Zahlreiche Parteiprominenten hatten an diesem Trauermarsch teilgenommen. Damit häufen sich die Hinweise, dass der Mörder von Walter Lübcke zuvor aktiv eine Nähe zur AfD gesucht hat und dort offensichtlich ein Betätigungsfeld gefunden hat. Neue Informationen, aber nicht unbedingt etwas, das man nicht geahnt hätte.
Obwohl die Eskalation in Leipzig-Konnewitz während der Silvesternacht schon 3 Wochen zurückliegt, sind die Folgen noch nicht abzusehen. Nach den Ausschreitungen zwischen Feiernden und der nach Augenzeugenberichten aggressiv auftretenden Polizei sitzen noch immer 11 Personen in Untersuchungshaft. Eine dieser Personen befindet sich nach letzten Informationen seit dem 17.01. im Hungerstreik. In einem offenen Brief schreibt der Gefangene, dass er die Freilassung aller in der Silvesternacht Festgenommenen bis zu einem Fernprozess erwirken möchte. Eine weitere Folge der Silvesternacht ist die neue Debatte über die Rolle der Polizei in der Öffentlichkeit. So wird von einigen die Neutralität der öffentlichen Äußerungen der Polizei stark angezweifelt. Ein Beispiel hierfür ist der Umstand, dass die Polizei nach der Silvesternacht in Konnewitz eine Pressemitteilung herausgegeben hat, die schon fast willkürlich den Namen eines Kritikers des Polizeieinsatzes erwähnt. Dies zeigt der Fall des Marco Brás de Santos.
Ja, ich hatte mich in der Nacht auf Twitter geäußert. Beeindruckend, wie Thorsten Schulze seine Beamten verheizt. Mehrere Beamte werden leblos über das Kreuz gezogen, so in etwa sinngemäß. Und Thorsten Schulze hatte das in der Nacht in einer Pressemitteilung der Polizei Sachsen als Zitat verwendet und hat das irgendwie so in seltsamen Kontext gestellt, wie dass Leserinnen darauf kommen, dass mir das zugerechnet wird, diese Ausschreitungen, die da gewesen sind. Und ja, daraufhin bin ich dann in den nächsten Tagen zum Rechtsanwalt und der hat den Polizeipräsidenten darum gebeten, das abzuändern, beziehungsweise die Polizeidirektion. Da kam dann irgendwie eine pampige Antwort, sieht da keine rechtliche Notwendigkeit und auch überhaupt sieht da keine Notwendigkeit. Und dann haben wir uns dazu entschlossen, den Klageweg einzureichen. Was jetzt eher auch ein bisschen ungewöhnlich ist, es ist so ein verwaltungsrechtliches Verfahren. In der Regel würde ich halt sagen, es macht überhaupt gar keinen Sinn, irgendwie Polizisten vors Gericht zu zerren, aber das ist halt der Weg des Verwaltungsrechts und hier geht es einfach um so eine Aussage, Die Pressemitteilung wurde auch abgeändert oder nochmal neu aufgesetzt, dahingehend, dass einfach mein Name rausgestrichen wurde. Aber dann war der trotz allem schon ins Wasser gefallen und sämtliche Zeitungen haben das aufgegriffen. Mein Name wurde da irgendwie mitgenannt und tatsächlich in diesem falschen Kontext auch abgedruckt, was dann leider dazu führte, dass es auch Bedrohungssituationen gab, verbaler oder schriftlicher Art erstmal.
Fragt sich, mit welcher Motivation die Polizei die Namen von Kritikern veröffentlicht und Zitate dieser in einem falschen Kontext wiedergibt. Der Twitter-Nutzer Marco sieht hierfür ein klar politisches Motiv der Polizei und möchte dagegen vorgehen.
Zum anderen ist es natürlich jetzt auch recht vorteilhaft, sage ich mal, dass man diese politischen Charakter von Pressemitteilungen nochmal ein bisschen thematisieren kann, weil das wird ja hier auch schon ganz lange kritisiert in Leipzig von Bewegungen, die sich da irgendwie auch in schlechtes Licht gerückt fühlen, dass da einzelne Institutionen irgendwie schlecht gemacht werden in Pressemitteilungen. Also es zieht sich jetzt eigentlich schon durch die Amtszeit von Thorsten Schulze, dass die Polizei politisch agiert und das ist meines Erachtens oder unseres Erachtens nicht haltbar. Politische Polizei ist irgendwann mal abgeschafft worden. Ja, und begehrt wird auf jeden Fall, dass das nochmal richtig gestellt wird, dass ich auf jeden Fall nicht dafür verantwortlich bin und das auch so nicht gemeint habe, dass da irgendwie Polizisten verheizt werden sollen oder angegriffen werden sollen.
Zu ergänzen ist außerdem, gestern ist überraschend einer der drei Inhaftierten der Konnewitzer Silvesternacht aus der Untersuchungshaft entlassen worden. In der Konnewitzer Silvesternacht hatte die Polizei 12 Personen festgenommen, 3 von ihnen sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Anfang der Woche war bekannt geworden, dass einer der 3 in einen Hungerstreik getreten sein soll. Er fordere die Freilassung aller 3 Gefangenen. Einer der Gefangenen ist nun gestern tatsächlich freigelassen worden, allerdings auf Antrag dessen Anwalts und der Staatsanwaltschaft. Der Anwalt des Inhaftierten hatte dargelegt, dass sein Mandant in der Silvesternacht aufgrund der Polizeimaßnahme gegen 1 Uhr so schwer verletzt worden sei, dass er das Bewusstsein verloren habe. Er habe außerdem stationär im Krankenhaus behandelt werden müssen. Der Anwalt hatte dann eine Haftprüfung beantragt und einen Freilassungsantrag gestellt. Daraufhin hat nun anscheinend die Staatsanwaltschaft mit einem eigenen Antrag reagiert. Sie erwartet keine akute Fluchtgefahr. Bleiben allerdings noch 2 weitere Inhaftierte der Silvesternacht. Die Diskussion bleibt also nach wie vor aktuell.
Am 9. Oktober begann der NATO-Mitgliedstaat Türkei einen völkerrechtswidrigen faschistischen Angriff auf Rojava, eine demokratische Selbstverwaltung von KurdInnen in Nordsyrien. Auch wenn die Presseberichterstattung dazu abgenommen hat, die Angriffe auf KurdInnen reißen nicht ab. Und dennoch geht auch in der Bundesrepublik die Repression gegen die kurdische Bewegung und die Frauenrevolution weiter. Wie etwa gegen die kurdische Politikerin Yildiz Aktaş, die in Berlin gemäß des Paragraphen 129a als Mitglied einer sogenannten terroristischen Vereinigung im Ausland angeklagt ist. Ihr wird vorgeworfen, sie habe die PKK unterstützt und das, obwohl Yildiz Aktaş selber politisches Asyl in der BRD beantragen musste. Die letzten Wochen beschäftigte viele Menschen ein weiteres Verfahren gegen eine kurdische Aktivistin in der Bundesrepublik. Dabei handelte es sich dieses Mal um eine sehr perfide Konstruktion, die besonders politisch aktive Mütter ins Visier nimmt. In Oberhausen drohte der kurdischen Aktivistin Sozan G. der Entzug des Sorgerechts für ihre 5 Kinder. Gestern Morgen fand vor dem Familiengericht in Oberhausen die Verhandlung statt. Auslöser des Ganzen war ein Verfahren gegen Sozans Tochter Lorin, weil sie während der Schulzeit an einer Demonstration gegen die Isolationshaft von PKK-Gründer Abdullah Öcalan teilgenommen hatte. Die damals 13-Jährige soll bei dem Protestzug von Mannheim nach Karlsruhe PKK-Parolen skandiert haben, sowie eine Weste mit dem Konterfei Öcalans getragen haben. Beides ist in Deutschland verboten. Das Verfahren wurde aufgrund ihres Alters wieder eingestellt. Der Staatsschutz leitete allerdings Akten an das Familiengericht in Oberhausen weiter, welches beschloss, das Jugendamt wegen angeblicher Kindeswohlgefährdung zu involvieren. Entgegen der Einschätzung des Jugendamtes, dass keine Gefährdung der Kinder von Sozan G. vorliegen und die Untersuchung eingestellt werden sollten, verfolgte eine Familienrichterin in Oberhausen den Fall weiter. Ein zweifelhaftes Verständnis von Kindeswohl, das von den beteiligten Behörden in den Raum gestellt wurde. Sozan G. äußert sich wie folgt dazu.
Trotz der positiven Stellungnahme seitens des Jugendamts hat der Staatsschutz ein Gerichtsverfahren gegen mich eröffnet. Die erste Verhandlung hat bereits stattgefunden. Nach dem ersten Gerichtstermin wurde für meine Kinder eine Rechtsanwältin vom Gericht bestellt. Diese fungiert als Verfahrensbeiständin für die Kinder. Alle meine Kinder sollen angehört werden. Mein ältestes Kind ist 15 und mein jüngstes Kind 3 Jahre alt. Obwohl die Verfahrensbeiständin sich gegen die Anhörung ausgesprochen hat, wurde diese durchgeführt. Seitdem leiden meine Kinder sehr und die Anhörung ist an ihnen nicht spurlos vorbeigegangen. Meines Erachtens ist dieses Vorgehen ein Armutszeugnis für Deutschland. Der Staatsschutz versucht, politisch aktive Mütter und Frauen einzuschüchtern und setzt hier die Kinder als Waffe ein. Damit dürfen die Repressionsbehörden nicht durchkommen. Das würde letztendlich alle Demokratinnen mit Kindern treffen. Und dagegen müssen wir uns kollektiv wehren.
Susanne G. hat den Fall gestern Morgen vor dem Familiengericht in Oberhausen gewonnen, auch wenn es sich bei genauerem Hinsehen anders interpretieren ließe. Das familienrechtliche Verfahren gegen Susanne G. ist nach einer 2,5-stündigen Verhandlung eingestellt worden. Allerdings erst, nachdem die Eltern eine Selbstverpflichtungserklärung vor Gericht abgegeben hatten. Darin hielten sie fest, auch künftig dafür Sorge zu tragen, dass ihre Kinder nicht an verbotenen Versammlungen teilnehmen würden, regelmäßig die Schule besuchen und dieser nicht aufgrund politischer Veranstaltungen fernblieben, sowie ihre Kinder sich rechtlich aufklären lassen, welche Verhaltensweisen im Rahmen von Veranstaltungen erlaubt oder verboten sind. Nach diesen Auflagen hat das Gericht das Verfahren nun also eingestellt, wird aber nach 3 Monaten die Verpflichtungserklärung von Susanne G. und dem Vater ihrer Kinder noch einmal überprüfen. Dass dieses Verfahren überhaupt angestoßen wurde, bleibt aber ein großer Skandal. Auch die Umstände vor Gericht waren bemerkenswert. So wurde der Verteidiger von Susanne G., Tim Engels, einer Leibesvisitation unterzogen und solidarische Menschen daran gehindert, an der Verhandlung teilzunehmen. Trotzdem überwogen gestern Erleichterung und Freude, dass ihre 5 Kinder bei Susanne G. bleiben dürfen. Betrachtet man nun aber diesen Fall und folgt der Logik des Gerichts und des Staatsschutzes, könnten auch Eltern ins Visier geraten, deren Kinder sich an der Klimaschutzbewegung Fridays for Future beteiligen und dabei die Schule schwänzen. Susanne G.'s Verteidiger Tim Engels über Folgen in diesem Fall.
Man, diese Richtschnur, die hier angelegt wurde, bei politisch aktiven Kurdinnen und Kurden anlegen wollte, an eben beispielsweise die Schülerinnen und Schüler der Protestbewegung Fridays for Future und deren Eltern, dann müsste man ja sagen, alle die Eltern, die das nicht unterbunden haben oder sogar befördert haben, dass ihre Kinder sich an Protesten des zivilen Ungehorsams beteiligen, da müssten jetzt eben solche Verfahren eingeleitet werden, um zu überprüfen, ob dadurch nicht eine Kindeswohlgefährdung gegeben war, und müsste halt überlegen, ob man hier nicht Maßnahmen ergreift, die Eltern halt dazu zu veranlassen, das halt zu unterbinden und dafür zu sorgen, dass ihre Kinder regelmäßig zur Schule gehen, sich eben nicht an den Freitagsstreiks beteiligen. Das wäre dann die logische Folge und Konsequenz auch der Gleichbehandlung, wollte man dieses Recht so anwendbar machen. Aber tatsächlich handelt es sich um einen wirklichen Einzelfall. Es ist mir nicht bekannt, dass solche oder ähnliche Verfahren in der Bundesrepublik geführt worden wären, weder gegen Angehörige des sogenannten Islamischen Staates, geschweige denn gegen Kinder von Nazifamilien. Das alles hat hier nicht stattgefunden, das alles ist nicht der Fall, sodass wir es hier wirklich mit einem Ausnahmefall, mit einem Präzedenzfall zu tun haben, der sich auch wahrscheinlich nur aus politischen Hintergrundinteressen erklären lässt.
Die Ermittlungen des Staatsschutzes in Nordrhein-Westfalen gegen Susanne G. und ihre Kinder wirft eine neue Dimension von Repressionen gegen kurdische Aktivistinnen auf. Sie lässt jede Frau oder Eltern, die sich politisch betätigen, fürchten, dass ihnen die Kinder weggenommen werden. Das Berliner Women's Defend Rojava-Komitee solidarisierte sich im Vorfeld der Verhandlungen ebenfalls mit Susanne G. und ihren Kindern.
Weil Susanne ihre Kinder, vor allem ihre jungen Töchter, zu selbstbewussten, für ihre Meinung und ihre Rechte einstehende Frauen, also zu politischen Subjekten erziehen will, anstatt sie allein der patriarchalen Gehirnwäsche zu überlassen, ist sie jüngst ins Visier der Staatsschützer geraten. Ihr wird vorgeworfen, durch ihre politischen Aktivitäten ihre Kinder zu gefährden. Wir finden es ungeheuerlich, einen solchen Zusammenhang herzustellen und sehen darin einen Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht und das Recht auf politische Teilhabe von Migrantinnen und insbesondere von Frauen. Einer Mutter wird damit gedroht, das Sorgerecht zu entziehen, weil sie politisch aktiv ist. Sosan erzieht ihre Kinder zu politisch bewussten und verantwortungstragenden Mitgliedern der Gesellschaft, indem sie zum Beispiel ihre Kinder mit auf Demonstrationen nimmt. Die Drohung mit dem Entzug des Sorgerechts erreicht ein neues Level von rassistischer und sexistischer Diskriminierung und Entmündigung.
Ein weiteres trauriges Beispiel also, wie in der BRD mit Vertreterinnen der kurdischen Frauenbewegung und Vertreterinnen der Opposition gegen Erdogan umgegangen wird. Und das, obwohl sich deutsche Politikerinnen besonders aufgrund des öffentlichen Drucks und anhaltender Proteste immer wieder gezwungen sahen, die türkische Vernichtungspolitik gegen Kurdinnen zu verurteilen und außenpolitische Konsequenzen anzukündigen. Ein erster Schritt wäre vielleicht die Kriminalisierung von Aktivistinnen, die in der Bundesrepublik leben, einzustellen oder gar nicht erst vor Gericht zu bringen.
Wir wollen hier zuletzt auf eine Kundgebung hinweisen, die nächste Woche Mittwoch in Leipzig stattfinden wird. Am 29. Januar wird ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im links unten in die Media-Verbotsverfahren erwartet. Zu einer Kundgebung rufen daher unter anderem das Komitee für Grundrechte und Demokratie, die Humanistische Union und der Chaos Computer Club auf. Motto der Kundgebung lautet: Gemeinsam gegen das Verbot der Plattform in die Media links unten, gemeint sind wir alle, gemeint ist die Pressefreiheit. Zwischen 14 und 16 Uhr soll diese Kundgebung vor dem Oberverwaltungsgericht in Leipzig stattfinden. Von 18 bis 20 Uhr wird außerdem Radio Korax gemeinsam mit Radio Blau und Radio Dreieckland von vor Ort berichten. Das waren soweit die Korax Antifa News, wie immer zu hören am Donnerstag im tagesaktuellen Programm von Radio Korax und nachzuhören unter radiokorax.de.